Willkommen zu Slahi, Folge 9. Mein Name ist Bastian Berbner.
Mein Name ist John Goetz.
Letztes Mal haben wir gehört, warum Guantanamo den Ruf hat, den es halt hat. Nämlich Folter.
The booth was our battlefield.
Jetzt hatte Dick das Gefühl,
one way or the other, I will get this information.
Der muss jetzt nochmal andere Seiten aufziehen. Und dann hat er ihm einen Brief gegeben.
And as his eyes went down the paragraphs,
wir haben deine Mutter festgenommen, wir verhören sie.
Tears were streaming down his face.
Und Mohamedou versteht, was da gemeint wird.
He meant rape.
Zwei Soldaten haben Mohamedou zu Boden getackelt.
Beating me, beating me, beating me, beating me.
He was scared shitless.
He was terrified.
Am Ende haben sie Mohamedou in seine neue Zelle gebracht und er war völlig fertig.
The plan was destined to fail.
So eigentlich in dem Moment würde er gerne irgendwie zugeben, ja, ich habe den 11. September mitorganisiert.
Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die 9. Folge, der Lügendetektor.
Wir sind jetzt an einem Punkt in der Geschichte, wo das Folterteam das Gefühl hat, okay, das ist jetzt der Durchbruch. Nach all dem, was wir versucht haben, jetzt haben wir ihn soweit, jetzt fängt Mohamedou an zu reden. Und sie hatten recht. Mohamedou sagt,
I just want the pain to stop.
Hauptsache, die Schmerzen hören auf.
He started producing information.
Dick Sully hat sein Ziel erreicht. Dann sind sie gekommen, um ihn zu verhören. Warum bist du in den Dschihad gegangen? Wie ist das abgelaufen, dieser Treueschwur für Al-Qaida? Aber dann haben sie ihn ganz schnell auch nach konkreten Personen befragt. Und anstatt zu sagen,
those are my friend. I don't know them to have done anything wrong.
Ich weiß von nichts, was die irgendwie gemacht haben könnten, hat er gesagt,
I said they're Al-Qaida.
Die sind Al-Qaida. Also, was kannst du uns sagen über Mehdi?
Al-Qaida.
Über Ganscharski?
Al-Qaida.
Was weißt du über Mahmoud?
Al-Qaida.
Über Ibrahim,
Al-Qaida,
über
Al-Qaida,
Ahmed.
Al-Qaida. All the people I know, I told them those people Al-Qaida.
Und Mohamedou hat gemerkt, seine Verhörer waren sehr zufrieden mit ihm.
Richard Zuli came to me, I don't know how long it took him, but he was like so happy. He said, I always believed in you, he said. And I was so happy that he was happy.
Das sind ja reale Menschen. Das sind Freunde oder zumindest teilweise Bekannte von ihm. Und er bezichtigt sie jetzt hier aus dieser Zelle heraus des Terrorismus. Und er muss wissen eigentlich, ich liefere die jetzt ans Messer.
Er belastet seine Freunde zu einer ähnlichen Behandlung, wie er hat.
Und er erfährt ja gerade am eigenen Leib, was die Amerikaner imstande sind zu tun. Das heißt, ich meine, er muss ja schon davon ausgehen, dass da irgendwo am anderen Ende der Welt jetzt so ein Navy SEAL Team einschwebt mit dem Helikopter und einen seiner Freunde kidnappt oder was auch immer.
Ja,
also zumindest eine Option.
Genau, das muss er wissen, ja.
Und er hat gesagt, er hat es auch gewusst und das hat ihn extrem belastet.
Very, I was tormented. But I knew I had no choice. Because they told me, the questions will not go away.
Aber das Ding ist,
they did not stop the torture.
Seine Isolation ist trotzdem nicht aufgehoben worden. Immer noch war 24/7 in diesem Nichts. Noch immer haben sie alles getan, um seine Sinne zu verwirren. Sie haben ihm auch manchmal abends das Frühstück gebracht und morgens das Abendessen, solche Dinge, um quasi bewusst ihn zu verwirren. Und irgendwann in dieser Zeit hat er plötzlich hinter der Wand die Stimme seiner Mutter gehört. Und dann die seiner Schwester.
I had the indistinct chat of children.
Und mauretanische Musik.
Something like this, like.
Und die Stimmen, die er gehört hat, waren so klar,
you can touch me this. You can touch me.
Dass er gedacht hat, okay, entweder haben die jetzt meine Familie entführt und hierher gebracht und die sind jetzt da draußen, oder die haben die aufgenommen und spielen jetzt hier irgendeine Aufnahme ab. Aber in Wahrheit,
it turns out their hallucination.
War da nichts.
There was no radio, there was no family, nothing.
Er hat sich das eingebildet.
Yeah, I went like crazy.
Er ist so isoliert, dass er halluziniert, dass er Dinge sieht, die nicht da sind, Sachen hört, die nicht gesprochen worden sind.
Die haben ihn so lange gefoltert, bis er buchstäblich den Verstand verloren hat. kein Wunder, dass er die Verhöre richtig herbeigesehnt hat, weil das ja sein einziger menschlicher Kontakt war, die einzige Abwechslung, die er wirklich hatte. Und während dieser Verhöre hat er jetzt nicht mehr nur geredet.
He just gushed information. He gave so much.
Er hat so viel geredet, dass die Verhörer bald nicht mehr mitgekommen sind. Und dann haben sie irgendwann ihm Stifte gegeben und Papier gegeben und haben gesagt, hier, schreib einfach alles auf.
And then I kept writing, 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 writing.
Dann hat er ganze Geschichten geschrieben über sich und seine Freunde. Ja, wir sind da in die Moschee gegangen.
We watched violent movies, so. And we listened to UBL.
Reden von Osama bin Laden angehört.
And I help people go to Afghanistan.
Und so weiter.
And then they were very happy. And I was very happy. I said, wow, this is so easy.
Und irgendwann, sagt Dick Sully, war es so viel, dass auch das nicht mehr gereicht hat.
That I got him a computer.
Und dann hat Mohamedou da
and he would type 20, 30, 40 pages.
Schaubilder gezeichnet. Und
he would create link charts.
Dick war überwältigt vom Detailreichtum. Der sagte,
amazing stuff. I said the guy had a photographic memory or the next best thing.
Er ist aber trotzdem immer wieder hingegangen zu Mohamedou und hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen irgendwas Konkretes über Anschlagspläne. Das war ja sein Ziel, zukünftige Anschläge verhindern. Also hat Mohamedou halt was geschrieben.
I came to Canada with a plan to blow up the CN Tower in Toronto.
Dass er geplant hat, den CN Tower in Toronto in die Luft zu sprengen.
My accomplices were Ahmed, Mohammed, Hasni,
dass er alle möglichen Komplizen gehabt hat.
Hasni went to Russia to get us the supply of explosives.
Rauf sollte Zucker besorgen, der mit dem Sprengstoff vermischt werden sollte, um den Schaden zu erhöhen. Und Ahmed hat sich um das Geld gekümmert und so weiter.
The plan was discovered and sentenced to failure.
Und als ich Mohamedou gefragt habe, wie viel von dem, was du da geschrieben hast, ist denn wahr?
None of it is true, but it made perfect sense.
Aber für die Verhörer hat es alles Sinn ergeben und das sei das Wichtigste gewesen.
Das ist alles erfunden.
Ich meine, Zucker mit Sprengstoff mischen.
Ich weiß nicht, dass ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh so, davon wusste ich ja gar nichts.
Ja, also hat er sich halt wahrscheinlich einfach ausgedacht.
Ja, aber ich meine, man stellt sich vor, Mohamedou in der Situation, ja, er darf auch in dem Moment kreativ sein. So?
Ja.
Also so crazy, wie das sich anhört, also so wie krank das eigentlich ist. In dem Moment muss das eine Art Erlösung für Mohamedou sein.
Ja. Wenn man nochmal versucht, sich in Mohamedou hineinzuversetzen. Angenommen, da war tatsächlich irgendwas in den 90er Jahren, irgendwas Terroristisches. Und er hat es geschafft, trotz all dieser Folter das erfolgreich zu verbergen bisher. Könnte man das, was er da jetzt gerade macht, nicht als unfassbar genialen Schritt interpretieren? Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, neulich ging mal so eine Meldung durch die Panorama-Seiten hier, da war so ein Typ, der wurde von der Polizei angehalten und sollte einen Alkoholtest machen und dann hat er vor den Augen der Beamten eine Rumflasche angesetzt und hat die versucht auszutrinken. Und das war wohl so, dass der hatte vorher halt 3-4 Bier getrunken und hat gesagt, okay, das säufe ich jetzt einfach in Schnaps, dann wird sich niemand mehr für das Bier interessieren. Und ich frage mich, ist es nicht möglich, dass Mohamedou genau das hier macht? Die wenigen Sachen, die da vielleicht waren, die versteckt er in einem Berg von Wahnsinnsgeschichten.
Ja, ja, aber jeder normale Mensch sieht einen gebrochenen, kaputten, verhungerten, fertigen Mensch, der irgendwas aufschreibt. Und die Vorstellung, dass er extra so, ich meine, man kann nichts ausschließen, dass es der Weihnachtsmann gibt, ja? Also ich meine, da gibt's auch Weihnachtsmänner, die rumlaufen, da so mit Kostüm an und so, ne? Die haben auch Bärte, die habe ich auch gesehen. Du auch. Also ja, ja. Weihnachtsmänner gibt's anscheinend. Also man kann's nicht ausschließen. Aber also um das zu argumentieren, setzt voraus ein unglaubliches Bild von Börse und die Fähigkeit von Al-Qaida, alles Mögliche zu organisieren und auszudenken. Also spricht nicht für menschliche Erfahrung.
Ich meine, das ist ja das, was man als Journalist oft lernt. Am Ende sind die logischsten Erklärungen
die einfachen. Die Erklärungen, die naheliegendste sind, sehr, sehr häufig, was am Ende stimmt.
Ja.
Jedenfalls war es dann so, dass diese Berichte über die Geständnisse, die Muhammadu da abgelegt hat, all diese Informationen, die er geliefert hat, die hat Dick Suli weitergegeben an die Leute in Washington bei den Geheimdiensten und so weiter, die das dann alles überprüft haben.
Then my life start to get better and better.
Muhammadu hat Informationen geliefert und ist dafür Gegenstand für Gegenstand belohnt worden. Das erste, was er bekommen hat, war ein Kissen.
70% Polyester.
Ja, das wird dann später auch seine Spitzname, Pillow.
Also Pillow.
So wird er genannt, weil diese Kopfkissen war ihm so wichtig.
But he got a mattress pad.
Und später hat er dann auch eine Matratze gekriegt.
And then later on he brought a TV and allowed me to watch the video, like to watch the movies.
Er hat jetzt Wasserflaschen mit in seine Zelle nehmen dürfen.
In fact, he got to the point where his cell door wasn't locked.
Und dort gab es dann einen Schreibtisch.
He had a sitting area, there was a desk, there was a computer, there was a chair, a couple chairs actually.
Die Mahlzeiten sind jetzt regelmäßig geworden. Sein Lieblingstag war der Donnerstag.
Thursday has a banana. It's very thick, fat banana, you know, American genetically modified banana, yeah. I really love that.
Er kriegt irgendwie was Nettes und das ist alles irgendwie aber doch Teil von diesem Plan, ihm zu brechen und ihm wieder aufzubauen. Also
wie so ein Hund, der so angefüttert wird.
Ja, ja. Ja, ja. Sozusagen die Grundlage der menschlichen Existenz zu bekommen, sei als Geschenk gesehen worden. Ja.
When I saw what I saw in Guantanamo.
Jetzt müssen wir uns einmal kurz erinnern an Stu Couch.
I said, wow, we have got a risk here.
Den wir in Folge 7 kennengelernt haben.
That the information we're getting out of people has the very real possibility of being complete bullshit.
Der war ja immer noch damit beschäftigt, eine Anklage vorzubereiten gegen Muhammadu. Und zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, saß er da in Washington und hatte diesen Graphen gezeichnet, wo er gesehen hat, irgendwas muss da im Herbst 2003 passiert sein. Vorher hat Muhammadu nie irgendwas von Wert gesagt und auf einmal singt er wie ein Kanarienvogel. Und er hat sich gefragt,
why?
Was ist da passiert? Also hat Stu angefangen, Nachforschungen anzustellen und ein paar Leute anzurufen, die er kannte, die Zugang hatten zu Akten und so weiter. Und es hat nicht lange gedauert, da hat er die Antwort bekommen oder man muss sagen, die Antworten. Denn es war ein ganzer Schwung von Nachrichten, die auf einmal in seinem E-Mail-Postfach landeten. Darin
it just went from bad to worse.
Alle Details dessen, was da in Guantanamo mit Muhammadu passiert ist. Also
the sensory deprivation.
It was surreal.
Strobe lights and music and let the bodies hit the floor.
Nothing wrong with me.
The dreamscape of Mr. X.
And they were burying you in the soil of Guantanamo Bay.
The rendition around the island.
The movement. It was creative.
And you're like, oh, okay, can it get any worse than this?
Und es ist noch schlimmer gekommen. Stu erinnert sich, dass er innerhalb von wenigen Tagen zwei Nachrichten bekommen hat, die ihn wirklich umgehauen haben. Die erste war über den Brief,
the ruse about his mother,
den Dick Suli Muhammadu gegeben hat.
I actually read the letter.
Und der Jurist Stu Couch hat sofort gewusst,
nothing that guy says from that point forward is going to have any kind of value.
Nichts von dem, was er nach diesem Moment ausgesagt hat, ist verwertbar.
When it comes out that he said it because he thought his mom was going to be raped.
Dann das zweite, die zweite Nachricht war
the email about about his hallucinations.
John, sollen wir mal die E-Mail vorlesen?
Gerne, ja.
Ich habe sie mal mitgebracht. 17. Oktober 2003. Hat einer von Muhammadus Wärtern eben diese E-Mail geschrieben an eine Militärpsychologin.
Slahi told me he is hearing voices now.
Slahi hat mir gesagt, er hört jetzt Stimmen.
Seems a little creepy.
Und dann schreibt die Psychologin zurück.
Sensory deprivation can cause hallucinations. In the dark you can create things out of what little you have.
Der Entzug von Sinneswahrnehmung kann Halluzinationen auslösen. In der Dunkelheit schafft das Gehirn Dinge aus dem Wenigen, das es hat.
So when I first saw that, I was like, okay.
Und da war Stu Couch klar.
They've broken his brain down.
Okay, sie haben ihn jetzt wirklich psychisch verletzt.
And at that point, I finally just had enough.
Erstens war er menschlich total abgestoßen von dem, was er da gelesen hat. Aber zweitens, und das ist noch wichtiger.
For me, as a lawyer, as a prosecutor, reading that email, it was earth-shattering.
Hat er in seiner Rolle als Ankläger gewusst,
we have tortured this man.
Das ist Folter.
These things constitute torture.
Und das nicht nur laut Genfer Konvention, sondern tatsächlich auch nach amerikanischem Recht. Damit war klar, Stu konnte all das, was Mohamedou da gesagt hatte in diesen vielen Berichten, die auch er auf dem Schreibtisch hatte, all das, was seit der Folter passiert ist, konnte er vor Gericht nicht verwenden. Nüchtern betrachtet war sein Fall tot. Das heißt, eigentlich hätte er sagen müssen, ich kann Mohamedou Slahi nicht anklagen. Aber er war halt total hin und her gerissen, weil es ja durchaus möglich war,
the flip side was,
dass Mohamedou Slahi,
this guy could have been complicit in the murder of almost 3000 Americans,
mitverantwortlich war für den Tod von 3000 Amerikanern
and a friend of mine,
und für den Tod seines guten Freundes Mike.
Nein, das ist eine absolut unmögliche Entscheidung. Nicht nur ist er hat einen Befehl, das ist nicht irgendwie, kannst du es bitte für uns machen und also kann ich für dich da ein Glas Wasser holen, sondern das ist ein Befehl von seinen Vorgesetzten,
diesen
Fall also zur Anklage zu bringen.
Mhm. Ja, und dann
gegenüber die Ehefrau von seinem Freund, also die er versprochen hat, er wird irgendwie diese Fall zu Ende bringen. Also steht er da, also ist jemand, der nichts kann.
Und das ist aber im ersten Moment erstmal ein innerer Prozess. Er kann ja mit niemandem darüber sprechen, auch weil es alles streng geheim ist.
Sehr streng geheim. Er darf gar nicht mit seiner Ehefrau darüber reden.
Das heißt, er macht das alles mit sich aus. Und jetzt muss er entscheiden, was mache ich? Entweder ich lege den Fall nieder und mache mich zum Verräter, zum Nestbeschmutzer.
How can I do that?
Was musst du von einem Menschen abverlangen, so eine Entscheidung zu treffen?
You don't want to be that person that says, you know what, I'm not going to fight this battle.
Ja.
Und er nimmt sich ein paar Tage Zeit, kann man ihm nicht verübeln, um darüber nachzudenken.
Genau.
Und bevor wir jetzt zurückspringen zu Dick Zulli, lass uns einmal kurz festhalten, was hier passiert. Stu Couch, der Staatsanwalt, der eigentlich all seine Energie aufwenden soll, um gegen Mohamedou zu ermitteln, ist eigentlich nur noch damit beschäftigt, gegen die eigenen Landsleute zu ermitteln.
Stu Couch war nicht allein. Es gab sogar ein FBI War Crimes Desk, eine Einheit des FBI, die gegen Amerikaner auf Guantanamo ermittelt hat. Es ist sehr schnell zugemacht worden, aber immerhin gab es das.
Aber das heißt auch, die Frage, ob Mohamedou was verbrochen hat oder nicht, die tritt erstmal für einen Moment in den Hintergrund. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja auch einige Hörer gemerkt in den letzten Folgen, irgendwie hat sich ja hier auch in diesem Podcast was verändert. Also Mohamedou kommt immer weniger zu Wort, dafür hören wir jetzt viel von diesen Folterern. Und das liegt auch daran, dass sich das damals in der Realität eben verändert hat. Also aus Mohamedou, dem Terrorverdächtigen, ist in dieser Zeit Mohamedou das Folteropfer geworden. Und so ist es jetzt halt auch in diesem Podcast. Also der Podcast über einen Terrorverdächtigen ist zu einem Podcast über ein Folteropfer geworden. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Dick Zulli nach Guantanamo, der hatte das noch gar nicht richtig verstanden zu dem Zeitpunkt, was der da angerichtet hat. Ne? Aber er hat schon gemerkt, okay, es gibt jetzt hier ein Problem.
Zulli hat ein Problem, dass er unglaublich tolle Aussagen hat, also wo Mohamedou
Al-Qaida,
zugibt, wer alles Al-Qaida ist und welche Anschläge er da organisiert hat. Das Problem ist, die werden nicht bestätigt von sonstiger Geheimdiensterkenntnisse. Und er ist desperate. Also er ist in einer Situation, er will, dass das alles stimmt.
Das heißt, die Geheimdienste fragen bei Zulli nach, sag mal, bist du dir wirklich ganz sicher, dass Mohamedou hier die Wahrheit sagt mit all diesen Berichten? Irgendwie, wir haben das jetzt mal versucht zu überprüfen und irgendwas stimmt da nicht.
Und dann merkst du, dass er ein Spieler ist. Also du merkst, dass in dem Moment will er das alles amtlich richtig haben. Er will in dem Moment diese gezwungene Aussagen wahrhaben. Er will, dass das stimmt. Und er tut was eigentlich super ungewöhnlich ist und gefährlich ist. Er ordnet einen Lügendetektortest an.
Ja, Diese Tests sind super unzuverlässig. Man weiß sehr gut, dass einige Menschen das Ergebnis manipulieren können. Man weiß auch, bei anderen funktioniert es einfach von Natur aus nicht so gut.
Es ist in dem Sinne sehr risikoreich, wenn die Lügendetektor sozusagen bestätigt, was er da sagt. Also hat Mohamedou verloren. Aber wenn in ein Gerichtssaal später die Strafverteidigung sagen kann, ja, da ist ein Lügendetektor und Mohamedou hat das bestanden, also fällt die Anklage, die ganze Anklage fällt dadurch zusammen.
Und dann, dann...
Es hat mir lange irgendwie gedauert, zu verstehen, wie bedeutend das war, weil da ist ein Mohamedou in dem Moment, als er da von dem Polygraph hört, also geht er in den Raum und sagt, na gut, dann sage ich denn hier die Wahrheit. Lass der Lügendetektor entscheiden, wer recht hat.
Das heißt, da ist so ein Mann mit so einem Apparat in Mohamedous Zelle reingekommen. Dann haben sie ihn da angestöpselt.
Blutcuff, a sweat respiration gauge.
Und dann haben sie ihn gefragt, unter anderem:
While in Canada, did you plan with anyone to harm the United States or Canada?
Als sie in Kanada waren, haben sie da mit irgendwem geplant, die USA oder Kanada anzugreifen?
No.
Kennen Sie Al-Qaida-Mitglieder, die in den USA oder Kanada gelebt haben, von denen Sie uns noch nichts erzählt haben?
No.
Wissen Sie etwas von Angriffsplänen auf die USA oder Kanada?
No.
Und so weiter und so weiter. Das Ergebnis war: No deception indicated.
Yeah, no deception indicated.
No deception indicated heißt, er hat nicht gelogen.
Er sagt die Wahrheit.
Er sagt die Wahrheit.
Das heißt, Dick Sully, der Spieler, hat sich ordentlich verzockt.
Er hat, also, das ist eigentlich, wo der Fall im Prinzip zusammenbricht.
Als ich Sully interviewt habe, habe ich ihn natürlich danach gefragt. Ich war so gespannt, was er sagen wird. Weil ich meine, du verhörst den wichtigsten Gefangenen überhaupt, wochenlang, unterziehst ihn den krassesten Foltermethoden, machst die größte, aufwendigste Aktion in der Geschichte Guantanamos, um ihn zu brechen, baust ihm eine eigene Zelle, um ihn zu brechen, und dann bricht er und er liefert all das, was du in deinen wildesten Träumen dir erhofft hattest. Und dann fällt das in sich zusammen bei diesem Lügendetektortest.
Das finde ich übrigens also absolut eine der spannendsten Momente überhaupt in das gesamte Projekt, als du ihn fragst.
In November 2003, the decision is taken to give him a polygraph.
Nach dem Lügendetektor, weil er guckt dich da so an und so.
I don't know. I don't recall. I don't recall. I don't remember that.
Lügendetektor, davon habe ich da also, da habe ich keine Erinnerung dran. Und dann fragst du, der Lügendetektor-Test, das kennst du doch.
I don't recall the polygraph.
Nö, keine Kenntnis davon, nee. Weiß nicht, also, vielleicht gab es so einer, ne?
Und ich wusste in dem Moment ja, dass er lügt. Wir wissen es von Mohamedou.
Richard Sully was watching us.
Wir wissen es von Stu.
Sully made the decision to let him take a polygraph.
Und wir wissen es von Mr. X.
Nothing could move forward if he didn't say yes.
Ja, und wir wissen, dass es eine Konfrontation mit einer von den Ermittlungsthemen Dick Sully über den bevorstehenden Lügendetektor. Also wo jemand aus dem Ermittlungsteam ihm am Telefon angeschrien hat, er soll das nicht tun. Also die Vorstellung, dass er sich nicht daran erinnern kann, senil war er nicht, der könnte sich sonst an alle möglichen Details erinnern.
Und dann habe ich gesagt, naja, ich meine, du warst damals der Teamleader.
I mean, you're the Teamleader.
I don't give a shit if I'm the Teamleader. I just told you, I don't recall a polygraph.
Also es war ja klar, das Interview wird jetzt nicht mehr einfach so nett zu Ende gehen, aber ich habe dann, also eine Sache musste ich ihn ja doch noch fragen, und zwar, nach der Folter. Also es war dann, es ist ja jetzt sehr klar dokumentiert, Mohamedou wurde gefoltert und Dick Sully war derjenige, der das alles verantwortet hat, weil er der Chef dieses Teams war. Und er hat gesagt:
Stop your tears and your hand wringing.
Unsere Aufgabe war es, weitere Anschläge zu verhindern. Wir mussten Leben retten, vielleicht auch dein Leben.
Now you can sit here and look at it.
Und jetzt sitzt du hier und sagst: Oh, diese furchtbaren Amerikaner.
They made him feel alone.
Die haben dafür gesorgt, dass Mohamedou einsam war. Ich habe ihm dann vorgetragen, was Stu Couch gesagt hat, dass sozusagen mit der Folter der Fall tot war.
Stu Couch says so, other people says so.
Fuck Stu Couch!
Und dann dreht er durch.
Then fuck you!
Und ja, dann.
Shame on you.
Shame on you. All right. Let's feel bad for the people that bring down the World Trade Center. Let's feel bad for Al-Qaeda.
Hat mir vorgeworfen.
You're judging what was taking place then when you were pissing in your pants as a baby.
I was 16 years old.
Das war mir wichtig, das aber zu betonen.
Ja, dann hat er die Kamera weggestoßen und ist abgehauen.
Was ist da passiert? Was denkst du? Schlechter Verlierer oder was ist da los?
Ich glaube, diese Polygraph, dieser Lügendetektor, war für ihn so ein Problem. Es heißt im Prinzip, dass die Sachen, wofür er diese große Orden bekommen hat, also das war der Beleg dafür, dass es nicht gestimmt hat innerhalb von seiner Welt. Also von seiner Welt, also war seine Leistung zunichte gemacht. Das ist, was du da angesprochen hast in dem Moment. Und das ist anscheinend ein extrem empfindlicher Punkt für ihn.
Das ist der wichtigste Fall seines Lebens vermutlich. Und was ich hier behauptet habe, ist, er ist gescheitert.
Genau, er ist gescheitert und hat durch Folter Märchen bekommen.
Und hat auch noch indirekt verhindert, dass Mohammed Ouye angeklagt werden konnte.
Genau, und hat also direkt verhindert, dass Mohammed Ouye angeklagt werden könnte.
Zurück zu Stu Couch. Der hat damals tagelang darüber nachgedacht,
and what do I do about it?
Entweder die Anklage weiter vorantreiben, obwohl er eigentlich weiß, dass er wahrscheinlich vor Gericht keine Chance haben wird, oder den wichtigsten Fall seines Lebens einfach fallen zu lassen.
You don't want to be that person that says, you know what, I'm not going to fight this battle.
Sonntags ist er in die Kirche gegangen mit seiner Familie und im Gottesdienst gab es diesen Moment, die Gemeinde steht auf.
So I'm standing there with my wife and my sons, my two sons.
Der Priester fragt nach den Säulen des Glaubens und die Gemeinde antwortet geschlossen, indem sie sagt,
is I will with God's help.
So ist es gegangen, Glaubenssatz für Glaubenssatz, bis der Priester das hier gesagt hat.
Will you strive for justice and peace among all people and respect the dignity of every human being?
Strebst du nach Gerechtigkeit, Frieden, Respekt und Würde für alle Menschen?
Every human being.
Für alle Menschen. Ganz plötzlich hat sich Stu sehr allein gefühlt.
It was like I just had this real ethereal moment. Lots of people in there, all of a sudden I felt really alone. Like I was one guy standing in front of God.
Und was er in seiner Seele in diesem Moment gespürt hat, sagt er, war folgendes. Du kannst jetzt nicht
I will with God's help
sagen
and not do something consistent with it later.
Alle Menschen, das inkludiert auch Mohammed Uslahi.
I mean, that was the answer.
Und wenn ich will, dass ihm tatsächlich Gerechtigkeit widerfährt, wie ich jetzt hier vor Gott sagen würde,
I'm not going to prosecute this guy. I can't be involved in this guy's prosecution.
Dann muss ich diesen Fall abgeben. Wir sind jetzt Anfang 2004. Stu Couch informiert seinen Vorgesetzten, ich werde ihn nicht anklagen. Und es ist dann sehr schnell klar, auch kein anderer wird ihn anklagen. Und eigentlich bist du jetzt in der Situation als US-Regierung, okay, wenn wir der Rechtsstaat sind, von dem wir gerne hätten, dass wir ihn sind, müssen wir ihn freilassen. Und das passiert nicht.
Das passiert nicht, ne. Also der Denkfehler, den ich lange gemacht habe, ist die Vorstellung, dass es einen Entscheidungsträger gibt. Also da ist eigentlich eher eine Sammelsorium, also eine Sammlung von Menschen, die alle keine Entscheidung treffen wollen und es alle wegschieben. Und die Lösung ist, also keine Lösung. Die Lösung ist, es wird keine Entscheidung getroffen. Er bleibt einfach da. Er wird einfach vergessen in seine Zelle.
Danke fürs Zuhören. Das war die 9. Folge von Slahi. Und in der nächsten, in der 10. erfahrt ihr, auf welche überraschenden Gedanken man so kommen kann, wenn man nach einer Zeit der intensiven Folter ganz viel Zeit alleine verbringen muss und ganz viel Zeit hat nachzudenken. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen, von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Danke an Sven-André Köpke, Christoph van der Werf, Jonas Lasse-Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann natürlich für ganz, ganz viel Unterstützung bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Jetzt am Ende noch ein kleiner Hörtipp von mir, wenn ihr mehr hören wollt von dem, was ich so mache. Vor 2 Jahren ist von mir der Podcast erschienen, 180 Grad Geschichten gegen den Hass. 7 Folgen gibt's davon und jede erzählt eine Geschichte davon, wie aus Feinden Freunde wurden. Also wir haben da mehrere Beispiele, ein Neonazi und ein Linksradikaler, die sich angefreundet haben, ein Islamist und ein Polizist, ein homophober Mann und ein junger schwuler Mann und so weiter. Und immer geht es darum, wie kann es eigentlich sein, dass aus Menschen, die so unterschiedlich sind, dass man eigentlich nie denken würde, dass die überhaupt irgendwie klarkommen miteinander, richtig dicke Freunde werden. Und es geht auch darum, was wir daraus lernen können für die ganze Gesellschaft. Ich sage das, weil ich denke, wenn euch Slahi gefällt, könnte euch das vielleicht auch gefallen. Hört doch mal rein. Die Folgen gibt's noch in der ARD-Audiothek und auch sonst in den allermeisten Podcast-Apps. Dankeschön.